Der Predigtext steht im Matthäusevangelium im 16. Kapitel, die Verse 13 bis 20. Das Bekenntnis des Petrus. Ich lese vor. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger: Was sagen die Leute, wer ich, der Menschensohn, sei? Sie sagten: Einige sagen Johannes der Täufer, andere Elia, wieder andere Jeremia oder einer der Propheten. Er sagte zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete ihm: Glückselig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemandem sagen sollten, dass er, Jesus, der Christus sei. Worte des lebendigen Gottes.
Ja, normalerweise ermutige ich Menschen, Leute, dass sie vor der Predigt über die Woche weg den Bibeltext vorher lesen. Und das Letzte, was ich möchte, ist, Leute darin zu entmutigen. Also wenn ihr heute Matthäus 13 gelesen habt, dann muss ich mich herzlich bei euch entschuldigen. Die Änderung hat sich erst im Lauf der Woche ergeben. Also heute geht es um den Einstieg in Matthäus 16, Vers 13. Und wir werden uns bis zu Ostern hin im Matthäus-Evangelium auf den Höhepunkt im Kreuz und der Auferstehung zu bewegen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du uns hier versammelt hast als deine Gemeinde, dass wir dein Wort hören können und dass du durch dein Wort uns erbaust. Und so bitten wir dich nun, dass du uns ermahnst, korrigierst, erbaust, so wie es dir gefällt, damit unser Denken mehr und mehr dem Denken, deinem Denken und dem Denken deines Sohnes entspricht. Dir zur Ehre. Amen. Ja, die Zukunft von Jesus, das ist das heiße Thema heute. Ich weiß nicht, habt ihr es hier? Genau, vielleicht können wir den Bildschirm hinten noch anschalten. Der kommt auch, genau, die Zukunft von Jesus. Und ich denke, es ist tatsächlich ein heißes Thema, gerade wenn man sich die neuesten Zahlen der Kirchenaustritte im letzten Jahr anschaut. Ja, dann sieht man, der Prozess hat sich nochmal beschleunigt. Wenn man wahrnimmt, wie die christliche Stimme in der Gesellschaft weniger und weniger zu hören ist, auch dann macht man sich Gedanken darüber, was ist denn überhaupt die Zukunft von Jesus? Ja, wenn die Kirche, wenn sich seine Kirche in einer existenziellen Krise zu befinden scheint, hat Jesus eine Zukunft? Nun, auch Jesus und seine Jünger befinden sich hier am Anfang von Kapitel 16 beziehungsweise in der Mitte in einem ähnlich existenziellen Moment. Unter den Juden lief es davor nicht so richtig gut. In den Kapiteln davor wird er zunächst in seine Heimatstadt Nazareth verworfen. Danach zieht er sich den Zorn der Schriftgelehrten und der Pharisäer auf sich. Die Details ersparen wir uns hier. Aber wir sehen, von den Juden erfährt er Verwerfung. Gleichzeitig spricht aber auch die Kulisse von Caesarea Philippi Bände. Ich habe hier ein paar Bilder von euch. Das, also es ist eine wunderschöne Landschaft. Ja, das ist eine Quelle in der Nähe von Caesarea Philippi. Die Stadt befindet sich im Inland, ein paar Tagesreisen nördlich von Galiläa. Und hier leben deshalb vor allem Nichtjuden. Und gleich mehrere heidnische Heiligtümer wurden hier errichtet. Wenn wir das nächste Bild anschauen, hier sehen wir die Ruinen dieser Heiligtümer. Im Hintergrund seht ihr eine Grotte, wo eine der drei Quellen des Jordan entspringt. Und davor, wenn wir das nächste Bild anschauen, sehen wir, wurden alle möglichen Heiligtümer erbaut. Ja? In der Grotte wurde der Gott Pan angebetet. Daneben, in der Mitte hier, befindet sich ein Zeus-Tempel und daneben Nemesis. Besonders prominent ist dabei König Herodes. Das ist der ganz auf der eurer linken Seite, genau direkt vor dieser Grotte. Dort hat König Herodes einen überaus beeindruckenden Tempel für den römischen Kaiser Augustus errichten lassen und seine Anbetung fordert letztlich Unterwerfung unter die römische Vorherrschaft. Also nicht überraschend ist es da, dass auch die Jünger selbst hier sich zwischen zwei Fronten erleben, eine große Unsicherheit empfinden, Verwerfung durch die Juden hinter sich, Unterwerfung unter die Römer vor sich. Wie kann das Jesus-Projekt, in das sie ihre Hoffnung gesetzt haben, eine Zukunft haben? Und nicht nur das, auch die Jünger selbst tun sich schwer mit dem, was Jesus getan hat und gesagt hat. Nicht nur die jüdische Gesellschaft hat Jesus konfrontiert und polarisiert, sondern auch seine eigenen Jünger. Immer wieder fordert Jesus in diesen Kapiteln davor Verständnis von ihnen ein. Matthäus 15,16: Seid denn auch ihr unverständlich? Matthäus 16,9: Versteht ihr noch nicht? Und Vers 11, gleich danach, also unmittelbar mehr oder weniger vor unserem Abschnitt: Wie, versteht ihr denn nicht? Und erst im Vers vor unserem Abschnitt erhaschen wir dann den kleinen Lichtblick dort, wo es heißt, da verstanden sie. Verständnis ist die Währung, wenn es um Jesu Zukunft geht. Denn wie wir sehen werden, entscheidet seine Zukunft oder das Verständnis über seine Zukunft auch über unsere. Wer Jesu Zukunft begreift, der ergreift damit seine eigene. Wer Jesu Zukunft begreift, der ergreift auch die eigene. Wie also begreift man die Zukunft von Jesus? Nun, wie wir hier sehen, ist seine Zukunft untrennbar von seiner Identität. Das ist der erste Punkt, die Identität von Jesus. Diese Frage stellt Jesus deshalb hier direkt an seine Jünger, zunächst indirekt. Indirekt. In Vers 13, Jesus kam in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte dort seine Jünger in diesem Umfeld, was sagen die Leute, was sagen die Menschen, wer ich, der Menschensohn sei? Und es ist natürlich eine zweideutige Frage, ein Menschensohn kann dabei in der damaligen Sprache zwei unterschiedliche Bedeutungen haben. Entweder ist es eine Umschreibung, die einfach bedeutet ich. Andererseits könnte es aber auch auf eine besondere Weissagung hinauslaufen aus dem Propheten Daniel. In Daniel 7, Kapitel 7, Vers 13, die Stelle habe ich hier für euch, da schreibt der Prophet über diesen besonderen Menschensohn: Ich sah in dieser Vision in der Nacht und sieh, es kam einer in den Wolken des Himmels wie ein Menschensohn bis zu dem Alten, bis zu Gott und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Königtum, dass ihm alle Völker, Leute und Sprachen dienen sollten. Seine Herrschaft, die nicht vergeht, ist ewig und sein Königreich hat kein Ende. Welcher Menschensohn ist gemeint? Jedes Mal, wenn Jesus den Begriff Menschensohn verwendet, stellt er uns vor diese erneute Entscheidung. Ist er einfach nur ein Menschensohn? Oder ist er der Menschensohn mit ewiger Macht und Herrschaft? Welcher Menschensohn? Nun, das ist auch die Preisfrage hier. Und wie reagieren die Menschen? Die Jünger antworten, einige sagen Johannes der Täufer. andere Elia, wieder andere Jeremia oder einer der Propheten. Also die Leute haben offensichtlich etwas Besonderes in Jesus erkannt, sogar ihn als Vorläufer des Messias erkannt. Aber damit sehen sie in ihm letztendlich doch nur einen Menschensohn. Einen Menschensohn. Und Jesus macht sofort klar mit seiner nächsten Frage, das reicht nicht. Das reicht nicht, um Jesus zu verstehen. Und deshalb richtet er in Vers 15 seine zweite Frage direkt an die Jünger und diesmal in starkem Gegensatz zu seiner ersten Frage oder zu der Antwort, die sie gerade gegeben haben. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Was Jesus impliziert, ist Folgendes. Um Jünger von Jesus zu sein, muss man ein anderes, ein größeres Verständnis von seiner Identität haben. Und hier kommt nun die berühmte Antwort von Simon Petrus, Vers 16. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist die Antwort, die ein Jünger bekennen muss. Du bist Christus, das heißt, du bist Gottes auserwählter König. Du bist nicht nur ein Menschensohn, du bist der Menschensohn aus Daniel. Du hast von Gott Macht, Ehre und Königtum empfangen. Dir sollen alle Völker, Menschen und Sprachen dienen. Deine Herrschaft soll nie vergehen und dein Königreich hat kein Ende. Das ist die Zukunft von Jesus. Als Christus gebührt die Macht, Ehre, Königtum. Und so passen seine Identität und seine Zukunft zusammen. Wie ein Schlüssel ins Schlüsselloch. Und zum Jünger Jesu wird man, wenn man das erkannt hat. Lass uns an der Stelle aber nochmal einen Schritt zurücknehmen vom Text. Sonst würden wir ihn wahrscheinlich missverstehen. Denn für sich genommen könnte man diesen Text als erstmalige Erkenntnis von Jesus als Messias lesen. Als ein Aha-Moment, wo es Petrus wie Schuppen von den Augen fällt, wie später dem Paulus auf der Straße nach Damaskus. Wenn man sich aber den besonderen Platz dieses Abschnitts im Matthäusevangelium anschaut, dann merkt man, dass in diesen Worten so ziemlich alles zusammenfließt, was Matthäus davor schon berichtet hat. Wie ganz viele einzelne Fäden verbindet sich hier alles zu einem Höhepunkt. Jesus wurde auch zuvor schon von mehreren Personen als Sohn Davids, als Messias identifiziert. Als Christus. Und selbst die Jünger hatten in Jesus schon den Sohn Gottes erkannt, nachdem er den Sturm auf dem See gestillt hatte mit einem bloßen Wort, sei still, und der Sturm war, naja, wie weggeweht. Da ließ seine Macht nur den einen Schluss zu, du bist der Sohn Gottes. All das ist nicht neu. Vielleicht nur ganz kurz zur Bezeichnung Sohn Gottes. Wie Menschensohn kann auch diese Bezeichnung zwei Bedeutungen haben. Zum einen waren alle Könige über Israel automatisch Söhne Gottes. Schlag dazu gerne zu Hause mal Psalm 2, Vers 7 auf. Sie wurden adoptiert bei ihrer Thronbesteigung. Zum anderen aber wissen wir auch schon vom Anfang des Matthäus-Evangeliums, dass Jesus nicht nur ein Sohn Gottes ist. Er ist Gott, der Sohn. Ob Petrus sich dessen schon völlig bewusst ist, wissen wir hier weniger. Er ist ja quasi auf Entdeckungstour, was Jesus angeht. Aber wir wissen es schon, Matthäus weiß es schon, es ist schon drin. Also sprich, diese ganzen Fäden sind schon da, die ganzen Informationen sind schon da. Es geht hier nicht zuerst um Erkennen. Es geht nicht um die erste Erkenntnis der Identität von Jesus, die steht schon fest, auch für die Jünger. Wenn es darum ginge, dann könnte man Petrus bestenfalls dazu gratulieren, dass er es endlich auch geschnallt hat. Nein, hier geht es um das Bekennen, um das Bekenntnis zu Jesus. Das ist unser nächster Punkt. ausgerechnet inmitten der Alternativen römische Unterwerfung oder jüdische Verwerfung, was ja auch eine Forderung nach Unterwerfung ist, inmitten dieser zwei Alternativen von Unterwerfung ist Petrus der Erste mit dem Klarblick und dem Mut, dass er Jesus als Christus bekennt, dass er Jesus seine Loyalität erweist. Petrus macht seine Zukunft an der von Jesus fest und er wird nicht enttäuscht werden. Identität und Zukunft bei Jesus lassen sich nicht trennen. Und wisst ihr was? Genauso ist es mit Petrus. Ja, die Worte von Jesus in Vers 17 und 18 spiegeln das wider. Das merkt man hier, dass das Bekenntnis von Petrus eine neue, gewissermaßen eine Identität von Jesus, von Petrus widerspiegelt, beinhaltet. Petrus sagt, du bist Christus. Jesus sagt, du bist Petrus. Petrus sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Sohn Jonas. Jonas ist eine Kurzform von Johannes oder Johannan. Ja, ihr seht, wie sich das widerspiegelt. Und was danach folgt, ist ein Miteinander verweben der Zukunft von Petrus mit der Zukunft von Jesus. Das schauen wir uns gleich näher an. Was wir also hier sehen, ist, dass das Bekenntnis von Petrus und nicht die Erkenntnis, das Bekenntnis im Zentrum steht. Und damit erhält er eine neue Identität als Felsen, als Petrus, und erhält eine neue Zukunft als Schlüsselhalter. Das müssen wir uns gleich näher anschauen. Wie gerade schon erwähnt, lässt sich das Bekennen. Ich muss dazu sagen, die Predigt war heute etwas kurz vorbereitet. Das heißt, ich bin noch nicht bei der letzten Form angelangt. Das geschieht auch manchmal. Aber schaut euch mit mir Matthäus Kapitel 11, Vers 27 an. Dort beginnt einer dieser Fäden, die hier in einer Erkenntnis münden. Matthäus 11, Vers 27, ich glaube, wir haben es vor uns, dort sagt Jesus, alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater, also Sohn, ja. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn zeigen will. Ja, Jesus spricht hier davon, von einem Kennen, und das ist mehr als nur ein reines Erkennen, es steht für eine persönliche Beziehung, eine Vertrautheit mit Gott. Und diese Vertrautheit mit Gott, sehen wir hier, erfordert kein Erkennen, das ist nicht genug, sondern ein Bekennen von Jesus. Weil niemand den Sohn kennt als nur der Vater, deshalb kann auch niemand Jesus als Christus erkennen, als Christus kennen und bekennen, es sei denn, der Vater offenbart es ihm. Also Vers 17, die Reaktion von Jesus, glückselig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Das ist nicht in deinem eigenen Kopf gewachsen, sondern mein Vater im Himmel, der hat es dir offenbart. Also im Sinne von Matthäus 11 sieht man, Jesus erkennt, dass Gott dem Petrus etwas offenbart hat. In diesem Bekenntnis merkt er, Gott hat sich ihm und Gott hat seinen Sohn ihm zu kennen gegeben. Eine persönliche Beziehung beginnt hier in dem Bekenntnis. Man könnte mit Matthäus 11 fortfahren, weil der Vater dir den Sohn offenbart hat, deshalb wird der Sohn dir den Vater offenbaren. Wegen deinem Bekenntnis zu mir will ich, dass du Gott als Vater kennst. Unsere Zukunft ist miteinander verbunden. Und das gilt natürlich auch für uns. Das Bekenntnis zu Jesus schenkt die persönliche Beziehung zum Sohn und auch zum Vater. Wer Jesus bekennt, den kennt Jesus auf neue Weise. Er gibt dir eine neue Identität. Er macht deine Zukunft eins mit seiner Zukunft, wenn du ihn als Christus bekennst, wenn du ihm deine Loyalität bekennst. Die Versuchung ist natürlich immer, dass wir das direkt auf uns beziehen. Das heißt, wir müssen uns jetzt nochmal einen Schritt zurückbegeben. Denn in dieser Stelle geht es ja ganz persönlich um Petrus, nicht um uns. Er fungiert hier einerseits als vorbildlicher Bekenner, den wir nachahmen sollen. Aber dieser Moment ist eben auch unglaublich persönlich. Bis Vers 19 spricht Jesus nur ihn allein an, mit du. Ja? Erst in Vers 20 werden dann die anderen Jünger, und damit sind die Apostel gemeint, wieder mit einbezogen. Also wir müssen anerkennen, dass Petrus als erster Bekenner auch eine ganz besondere Rolle in Gottes Plan erhalten hat. Deshalb steht zum Beispiel am Anfang der Apostelgeschichte die Verkündigung von Petrus im Vordergrund. Petrus ist eine historisch einzigartige Person in Gottes Plan. Das heißt aber auch, dass aus seiner Einzigartigkeit, wegen seiner Einzigartigkeit, keine universale Vorrangstellung seiner Nachfolge abgeleitet werden kann. Wie es zum Beispiel die katholische Kirche mit dem Papst tut. Nur weil Petrus hier eine Vorrangstellung gegeben wird, gilt dies nicht allen Nachfolgern auf dem sogenannten Papststuhl. Das wäre eine Sonderlehre, die in sich zutiefst widersprüchlich ist, die sich biblisch nicht begründen lässt. Es ist eine Irrlehre, muss man sagen. Und die hat, denke ich, dazu geführt, dass Protestanten, wenn wir uns jetzt mal an die eigene Nase fassen, doch, dass Protestanten gerne möglichst schnell über Petrus hinweggehen, seine Rolle herabwürdigen, ihn relativieren wollen. Und das dürfen wir zum Beispiel auch nicht tun. Das kann zum Beispiel darin liegen, das kann man zum Beispiel daran erkennen, wenn man den Satz in Vers 18 so versteht. Dort heißt es: Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Als Protestant argumentiert man dann gerne, dass Petrus ja männlich und das griechische Wort für Felsen weiblich ist, dass es also gar nicht das Gleiche sein kann. Aber das trägt nicht. Und wisst ihr warum? Jesus hat hier mit seinen Jüngern Aramäisch gesprochen. Und in Aramäisch sind beide Worte identisch. Ja, wir können nicht sagen, dass Petrus nicht auch der Fels ist, den Jesus hier meint. Ich denke, die besten baptistischen Ausleger, wie zum Beispiel Don Carson, wer ihn kennt, und die besten lutherischen Ausleger, wie zum Beispiel Gerhard Meyer, die stimmen darin überein, dass hier mit diesem Felsen ganz persönlich Petrus als erster Bekenner gemeint ist. Das ist keine katholische Sonderlehre, auch keine anglikanische, das ist allgemein anerkannt unter den Exegeten. Und ich denke, daran sehen wir etwas Besonderes. Man kann das, denke ich, mit der Rolle eines Erstgeborenen vergleichen, der in der Bibel auch eine Sonderstellung hat in der damaligen Kultur. Petrus hat als erster Bekenner, natürlich unter Jesus, eine ähnliche Sonderrolle inne und die sollten wir ihm nicht abstreiten. Nur sollten wir auch keine andere Theologie von den Nachfolgern auf dem Papststuhl daraus ableiten. Wir Protestanten müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu weit in die andere Richtung gehen. Okay, wir sollten also Petrus weder über- noch unterbewerten. Und was wir dafür erkennen sollen, ist, dass es sich hier um einen überaus feierlichen Moment handelt. Ein Moment, der Petrus durch sein Bekenntnis eine Ehrenrolle einträgt im Plan Gottes. Ja? Hier richtet Jesus kein Petrus-Amt ein, sondern er feiert einfach das Bekenntnis des ersten Jüngers mit den Worten: Glückselig bist du. Glückselig bist du, Petrus, weil der Vater dir das offenbart hast. Es ist immer ein Geschenk, wenn wir erkennen, dass Jesus der Christus ist. Es ist immer ein Geschenk, wenn wir das bekennen. Und Jesus erkennt hier, Petrus ist beschenkt. Petrus ist glückselig. Er ist der Erste, dem die Tür offen steht. Er hat den Schlüssel ins Schloss mit diesem Bekenntnis. Bist du glückselig? Bekennst du Jesus in deinem eigenen Leben? Wenn du diese Freude begreifst, dann kannst du dir überlegen, wie glückselig Petrus zu schätzen ist und wie groß seine Freude darüber sein muss, dass er als Erster dieses Bekenntnis getroffen hat. Nun, ihr merkt schon, auch wenn der Titel der Predigt die Zukunft von Jesus lautet, dann dreht sich doch ein Großteil dieses Abschnitts um die Zukunft von Petrus. Diese beiden sind untrennbar ineinander verwoben. Jesus verbindet seine Zukunft mit der von Petrus und auch mit der von uns. Und ich will hier deshalb zwei Aspekte ansprechen von dieser Zukunft, die Jesus anspricht. Beide sagen etwas über dieses Einswerden aus, nicht nur von der Identität, nicht nur von der Zukunft, sondern auch in Jesu Vollmacht. In Jesu Vollmacht. Zuerst erklärt Jesus den Petrus als Felsenfundament der Gemeinde. Ja, das hat mir gerade eben schon angedeutet. Petrus als Felsenfundament der Gemeinde. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Also wir hatten schon über die Gleichstellung von Petrus und dem Felsen gesprochen. Wir wollen uns deshalb der Frage zuwenden, was Jesus mit dem zweiten Teil dieser Aussage gemeint hat. Auch hier erinnern wir uns vielleicht, dass Jesus im Matthäusevangelium schon einmal von einem Felsen gesprochen hat. Könnt ihr euch erinnern, wo? Das ist eine ernste Frage. Matthäus 7, der Text ist hier vor euch, Vers 24. Wer diese meine Rede hört und sie tut, den vergleiche ich mit einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und rüttelten am Haus, fiel es doch nicht, denn es war auf einen Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede hört und sie nicht tut, der ist einem törichten Mann gleich, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und rüttelten am Haus, da fiel es ein und sein Einsturz war gewaltig. Petrus ist ein kluger Mann. Er baut sein Haus auf den Felsen von Jesus. Wie ist dann der Zusammenhang mit dem hier, wo Jesus sagt, ich will meine Gemeinde auf diesen Felsen bauen? Nun, ich denke, so schwer ist der Zusammenhang nicht. Wenn man sich zwei Dinge in Erinnerung ruft, erstens ist das Bekenntnis von Petrus keine Erkenntnis, sondern eben ein Bekenntnis zu Jesus, mit dem er ihm Loyalität schwört, als Sohn Gottes und oberstem König über sein Leben. Und das heißt, er baut sein Haus auf Felsen. Aber zweitens ist es eben auch Jesus, der auf diesem Bekenntnis von Petrus seine ganze Gemeinde bauen wird. Petrus ist der Vorreiter, er ist der Anfang, er ist der Grundstein. Und darauf, auf demselben Bekenntnis, wird Jesus seine Gemeinde bauen. Wie? Das sehen wir gleich. Also wer wie Petrus Loyalität und Leben an Jesus hingibt, als im Christus, der wird zu Jesu Volk versammelt. Und so baut Jesus sein Haus auf denen, die ihr Haus auf ihn als Felsen bauen. So hängt das von beiden Seiten zusammen. Also wir sehen daran wieder, dass es nicht ausreicht, Jesus nur zu erkennen, ohne dass sich sonst im Leben etwas ändert. Man muss ihn bekennen, auch inmitten von Verwerfung und Unterwerfung. Denn eben gerade dadurch drücken wir aus, wem inmitten all der anderen Alternativen in unserer Welt, die nach Unterwerfung schreien, wem unsere Loyalität gehört. Und vielleicht liegt es daran, dass die Kirche vergessen hat, wo ihre Loyalität liegen muss, ihre erste. Dass Gott sein Reich nicht mehr durch sie baut. Religiöse Verwerfung oder weltliche Unterwerfung, die wahre Gemeinde unordnet sich Jesus als König unter. Und was dieser Glaubensgehorsam wirklich auch für uns bedeutet, davon haben die nächsten Kapitel sehr viel zu sagen. Das werden wir uns in den nächsten Wochen und Monaten anschauen. Meine Frage an dich jetzt ist, wie hältst du es mit Jesus? Hast du Jesus erkannt, ohne dass sich etwas in deinem Leben ändert? Oder hast du seinen Anspruch auf Herrschaft über dein Leben bekannt? Wieder und wieder hat Jesus im Matthäusevangelium seine Barmherzigkeit, seine Fürsorge all denen erwiesen, die zu ihm kommen. Meine Last ist leicht, mein Joch ist sanft, sagt er denen, die sich fürchten, von seiner Herrschaft überfordert zu werden. Dieser sanftmütige König wird niemanden überfordern, sondern im Gegenteil, er hat Macht, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwältigen werden. Beziehungsweise man könnte es auch andersrum übersetzen. Seine Bekenner werden sich sogar gegen die Pforten der Hölle, gemeint sind damit Tod und Unterwelt. Ja, das muss ich jetzt einfach aus zeitlichen Gründen so stehen lassen. Seine Bekenner werden sich gegen den größten Feind der Menschheit durchsetzen, den Tod selbst. Weil er auferstehen wird, das sehen wir ganz am Ende. Mit seiner Auferstehungskraft garantiert er deine Auferstehungszukunft. Und deshalb lohnt sich dieses Bekenntnis inmitten von Verwerfung, inmitten von Widerstand, inmitten dieser Kulisse von Tempeln vor mir und Verfolgung hinter mir, um uns in die Rolle der Jünger zu versetzen. Also Petrus und insbesondere sein Bekenntnis, die sind das Felsenfundament für die Gemeinde. Das war der erste Aspekt. Wann immer Konfession und Denomination abrücken von der Loyalität zu Jesus, gerät ihr Fundament ins Wanken. Sie bauen auf Sand, nicht mehr auf Felsen. Jesus baut hier drüben und nicht dort. Und deshalb geht es hier bergab und dort baut Jesus seine Gemeinde. Das war der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist Petrus als Schlüsselhalter des Himmelreichs. Petrus als Schlüsselhalter des Himmelreichs. Lesen wir dazu von Vers 19 noch einmal, erinnern wir uns an die Bedeutung des Du hier. Hier wird erstmal Petrus allein angesprochen und er sagt, und ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Was macht man mit Schlüsseln? Man schließt eine Tür auf, ein Tor. Und wenn Jesus sagt, dass ich dir die Schlüssel des Himmelreichs geben werde, dann ist damit eine große Vollmacht verbunden. Zunächst einmal für Petrus. Aber wie es im Himmelreich so ist, so wie Jesus nicht seine Vollmacht für sich behält und Petrus nicht für sich, so haben wir heute als Gemeinde Vollmacht, dazu gleich mehr. Wer den Schlüssel hat, der entscheidet darüber, wem Einlass gewährt wird und wem nicht. Aber was ist damit gemeint? Nun, ich denke, grob gesagt geht es um zwei Aspekte von geistlicher Leiterschaft. Jesus verwendet hier Sprache, die die Menschen damals direkt verstanden haben, aber für uns der Erklärung bedarf. Also was ist mit Binden und Lösen gemeint, wie Jesus es hier erwähnt? Nun, ich denke, es ist wichtig, dass damals ein Lehrauftrag damit verbunden war. Und indem Petrus und mit ihm dann auch die Gemeinde dem Missionsauftrag nachkommt, nämlich hinzugehen, alle Völker zu Jüngern zu machen und sie zu lehren, alles zu halten, was Jesus geboten hat. Ja, Matthäus 28. Dadurch nimmt die Gemeinde ihre Schlüsselgewalt wahr. Damit schließt sie die Tür auf, durch die die Menschen hindurchgehen müssen. Vielleicht nur am Rande, es ist eigentlich Jesus, der die Schlüssel in der Hand hält, nicht Petrus. Ihr könnt ja mal kurz Offenbarung 1, Vers 18 aufschlagen. Dort heißt es, dort sagt Jesus, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Jesus kann die Tür aufschließen und die Menschen in sein Reich lassen. Das wird noch einmal wiederholt in 3, Vers 17. Das lassen wir jetzt. Aber das heißt hier, indem die Identität von Petrus und Jesus neu definiert werden, bekannt werden, indem ihre Zukunft sich verbindet, so verbindet sich auch die Vollmacht von Petrus mit der von Jesus. Petrus hält und mit ihm später die Gemeinde hält den Schlüssel ins Himmelreich in ihrer Hand. Es kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, nämlich der Ausschluss aus der Gemeinde, wenn wir uns Matthäus 18, Vers 18 anschauen, wo die gleiche Formulierung allen Jüngern gegeben wird. 18, 18. Dort heißt es, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, wird auch im Himmel gelöst sein. Das müssen wir uns genau anschauen, das kommt in ein paar Wochen dran. Aber was wir hier sehen, ist, dass die Gemeinde Vollmacht hat, jemanden auch aus der Gemeinde auszuschließen im Kontext, wenn sich jemand der Herrschaft von Jesus hartnäckig widersetzt und sich von seiner Sünde nicht abkehrt. Auch in diesem Fall gilt, dass das Bekenntnis zu Jesus Loyalität erfordert. Und so wie sich unsere Identität und Zukunft mit der von Jesus vereinen, so soll auch unser Verhalten der großen Liebe von Jesus entsprechen. Ansonsten muss die Gemeinde mit ihrer Vollmacht an den Einzelnen herantreten und sagen, du musst dich davon abkehren. Ihr seht also, Identität, Zukunft, Vollmacht und Verhalten, alles soll sich auf Jesus verändern. Soll eins werden mit seinem Denken, seinem Verhalten, seiner Vollmacht. Und ich will aber abschließend noch zwei mögliche Missverständnisse zu diesem zweiten Teil von Vers 19 ansprechen. Dort wird ja, wie gesagt, ein Zusammenhang hergestellt zwischen dem, was Petrus und mit ihm die Gemeinde binden und lösen wird, und dem, was im Himmel geschieht. Ja, also mit dieser sogenannten Schlüsselgewalt sind ja einerseits Lehrentscheidungen und andererseits eben Regelungen für das Gemeindeleben verbunden. Aber Theologen debattieren schon lange, seit langem darüber, wie der Zusammenhang zu verstehen ist zwischen dem Vorgehen auf Erden und im Himmel. Passt der Himmel sich den Entscheidungen der Gemeinde an? Oder sind die Entscheidungen der Gemeinde auf Erden unfehlbar immer richtig, weil sie von Natur aus zwangsläufig denen im Himmel folgen? Ich denke, beides sind Extrempositionen, die man vermeiden sollte. Das eine führt zu einer Unfehlbarkeit der Kirche hin, das andere führt dazu, dass die Kirche überbewertet wird. Hier geht es aber nicht um Ermächtigung oder um Unfehlbarkeit, sondern es geht doch um eine Verheißung an Petrus und mit ihm für alle, die Jesus bekennen. Und es heißt, Jesus sagt ihm zu, ich werde dir die Schlüssel geben. Wie? Mit seiner Lehre. Und indem wir uns an diese Lehre halten und sie weitergeben und sie auch in der Gemeinde voneinander erwarten. So binden und lösen wir. Dabei können Fehler geschehen. Ja, keiner hat vollständiges Verständnis. Aber insofern der Wille der Gemeinde mit dem Willen von Jesus übereinstimmt, den er offenbart hat, so sind die Beurteilungen der Gemeinde auch maßgebend, in dem Sinne, dass das, was auf Erden gebunden wird, auch im Himmel gebunden sein wird. Also spricht der Einzelne, der Jesus bekennt und die Gemeinde sagt, ja, wir finden dein Bekenntnis glaubwürdig. Das ist auch die Zusage, dass das im Himmel stehen wird. Wo die Gemeinde aber sagt, wir finden dein Bekenntnis nicht glaubwürdig, da steht auch das im Himmel. Ja, wir sollten, auch wenn Gemeinden sich irren können, sollte man auf jeden Fall diese Beurteilung, die Ermahnung, die Ermutigung, all das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn in den Worten der Gemeinde hört man, ich glaube im Normalfall, ein Echo des Himmels. In den Worten der Gemeinde hört man ein Echo des Himmels. Was nehmen wir aus diesem Abschnitt also für uns mit? Nun, erstmal die Zukunft von Jesus. Sie ist unbeschreiblich herrlich. Sie ist ewig, sie ist unvergänglich, sie schließt alles ein. Und du solltest unbedingt dabei sein. Wenn du Jesus noch nicht bekennst, vielleicht ist heute der Tag. Lass es nicht anstehen. Du möchtest an Jesus gebunden sein. Durch dein Bekenntnis. Nur wer die Identität von Jesus bekennt, bekommt auch die Zukunft von Jesus geschenkt. Mit deinem Bekenntnis stellt Jesus dein Leben auf festen Grund. Durch dein Bekenntnis wirst du Teil von seiner Gemeinde und die wird auch vom Tod nicht überwunden werden. Aber mit deinem Bekenntnis kommt auch Vollmacht. Und zwar, wenn du Teil einer Gemeinde wirst, dann hältst du mit den anderen in der Gemeinde die Schlüssel zum Königreich in der Hand. Durch die Worte, die du dem anderen mitgibst, Mission. Durch Lehre in der Gemeinde, als Lehre. Durch Gemeindedisziplin, durch Zurechtweisung, geschieht das Lösen und das Binden von Menschen an Jesus. Also unterschätze nicht die Herrlichkeit, die Jesus dir schon jetzt anvertraut hat. Denn was wir als Gemeinde auf Erden binden werden, das wird im Himmel gebunden sein. Das hat ewige Konsequenzen. Die Zukunft von Jesus ist herrlich. Und die Gegenwart der Gemeinde ist schon herrlich. Welches Privileg das ist, das lässt sich kaum in Worte fassen. Vielleicht lässt es sich am besten durch das eine Wort zusammenfassen, das Jesus gebraucht. Glückselig. Glückselig bist du, wenn du Jesus bekennst. Lass uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der seinen Sohn Jesus in die Welt gesandt hast. Und wir danken dir für die Verheißung, die dieses Bekenntnis in sich hält, die Verheißung einer Zukunft mit deinem Sohn Jesus in deiner Gegenwart. Aber wir preisen dich dafür, dass du Petrus und deiner Gemeinde Vollmacht gegeben hast in dieser Welt. Und wir bitten dich, schenk du uns, dass wir sie verantwortlich nutzen. Dass wir immer mehr deinem Willen gleich werden. Und dass das, was wir auf Erden lösen, auch tatsächlich das ist, was im Himmel gelöst ist. Und das, was wir auf Erden binden, auch das ist, was im Himmel gebunden sein wird. Danke, dass es eine Verheißung ist. Danke, dass du uns durch deinen Geist dahin veränderst. In Jesu Namen. Amen.